Wie sieht Hochschullehre aus der studentischen Perspektive aus? Gemeinsam erkunden wir, das sind Kevin, Marlene und ich, Marina, die Vielfalt und Herausforderungen der Hochschulbildung.
Wir diskutieren die Sicht von Studierenden in Bezug auf neue Projekte ganz unter dem Motto, was bedeutet das eigentlich konkret für Studierende und wie wirkt sich das auf Studium und Universität im Allgemeinen aus?
Denn Theorie und Praxis sind manchmal doch sehr weit voneinander entfernt.
Unsere heutige Folge wird sich weiterhin mit dem Oberthema Fehlerkultur beschäftigen. Also willkommen zurück und zu Teil 2 unserer kleinen Trilogie zur Fehlerkultur in der Hochschullehre.
Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall einmal rein. Da haben wir über 3 Dinge gesprochen, die nicht gut liefen, aber lehrreich waren.
Genau, wir haben da den Fokus auf das gelegt, was schief ging, woran man sich aber weiterentwickeln kann. Und heute drehen wir das Ganze mal um. Es geht darum, was richtig gut funktioniert hat.
Unser Fokus liegt diesmal auf 2 Momenten, in denen Dinge besonders gut liefen, gerade im Zusammenhang mit vorherigen Herausforderungen oder Fehlern.
Also quasi 2 Chancen später. Wo hat sich aus Fehlern wirklich etwas Gutes entwickelt?
Und natürlich wollten wir auch wissen, wo gab es richtig gute Teamarbeit oder wann wurde bewusst Raum zum Ausprobieren gelassen und ob sich das ausgezahlt hat.
Dafür haben wir unsere Gäste aus den Teilprojekten wieder befragt und falls ihr genau wissen wollt, was die einzelnen Personen in ihren Projekten eigentlich machen, empfehlen wir euch auf jeden Fall, die erste Folge nochmal zu hören, denn da stellen wir sie alle ausführlich vor. Für alle, die schon drin sind, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Dabei ist Moritz Pesche aus Teilprojekt 3, Dr. Anna Sundermann aus Teilprojekt 9, Jody Birdman aus Teilprojekt 10 und Johann May aus Teilprojekt 11. Das sind unsere tollen Gesprächspartner für diese 3 super Folgen.
Also lassen wir uns inspirieren und schauen auf die Dinge, die besonders gut liefen in der heutigen Folge.
Ihr merkt schon, das Prinzip bleibt dasselbe, aber der Blick ist diesmal konstruktiver und optimistischer.
Dann starten wir doch mal mit der ersten Frage an unsere Gäste. Die war nämlich, was 2 Momente sind, auf die sie positiv zurückgeblickt haben.
Ja, also auf diese Frage hatte Jody Birdman eine richtig, richtig schöne Antwort.
Ja, sie hat erzählt, dass gerade durch die Schwierigkeiten am Anfang total viel Positives entstanden ist. Vor allem, weil die Studierenden so stark mitgezogen haben.
Das hört sich nach einem richtig guten Start an. Was hat sie denn genau gesagt?
Also sie hat erzählt, dass trotz aller Schwierigkeiten das digitale Austauschangebot total gut bei den Studierenden selbst angekommen ist. Die waren dann richtig engagiert und haben sich aktiv beteiligt und selbstständig weitergearbeitet, auch wenn der internationale Austauschpartner am Anfang weggebrochen ist.
Stimmt, obwohl der Austauschpartner ausgefallen ist, haben die Studierenden richtig Eigenverantwortung übernommen und einfach weitergemacht. Das hatten wir ja schon in der vorherigen Folge angesprochen.
Genau, und das fand Jody besonders stark, dass trotz dieses Rückschlages die Motivation nicht verloren gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, die Studierenden haben sich sogar noch aktiver eingebracht.
Aber man muss dazu ja auch sagen, dass die Anmeldung freiwillig war für die Veranstaltung, aber natürlich dann die Sitzungen Pflicht waren. Also es haben sich dann auch nur die Leute angemeldet, die wirklich Lust auf diese Veranstaltung hatten und auch Bock hatten, dabei zu sein.
Ja. Das macht natürlich Sinn und hat natürlich auch die Vorteile, die du gerade schon genannt hast. Jody und ihr Team wussten so direkt, die Studis, die jetzt hier sind, die wollen das wirklich und bringen auch entsprechend das Engagement mit.
Und das Zweite, was sie als Erfolg hervorgehoben hat, war ihr Team. Sie meinte, dass ihr Projektteam eine super offene Kommunikation herrschte und man sich gegenseitig gestützt hat, gerade wenn mal was nicht gut lief.
Das klingt so ein bisschen nach dem perfekten Team. Aber ich glaube, das kommt auch nicht von allein. Ich habe das Gefühl, dass Jody und ihre Kolleginnen da wirklich aktiv was für getan haben, oder?
Ja, voll. Sie meinte, es war ihnen wichtig, viele direkt ansprechen zu können, ohne Schuldzuweisung. Einfach gemeinsam überlegen, wie machen wir jetzt weiter?
Und das zeigt irgendwie auch, wenn die Haltung im Team stimmt, dann werden Fehler gar nicht zum Problem, sondern eher zum Startpunkt für neue Lösungen.
Ja, das ist ganz verschieden, kommt ein bisschen drauf an, wer im Team. Zum Beispiel mit meiner Kollege, der auch wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, und unser SAKs, da reden wir sehr offen über Fehler. Wir ackern alle an diesem Kurs und Datenerhebung, und wenn irgendwas passiert, dann ist es wichtig, dass jemand schnell was sagt und dann wird es wieder aufgehoben oder wir kommen herum, weil passiert ist kein Problem. Ja, wir sind sehr offen über sowas und manchmal gibt es Dinge, die ziemlich unangenehm sind. So, ja, irgendwelche Deadlines verpasst oder wir denken, einer denkt, der andere schreibt den Bericht und keiner schreibt es gerade. Passiert.
Und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich starke Botschaft für alle, die Projekte in der Lehre umsetzen. Fehler passieren sowieso, aber die Frage ist, wie man damit umgeht.
Und nochmal im Hinblick auf die Definition von Fehlern hat Jody das auch gut in ihren eigenen Worten definiert.
Ich glaube vielleicht, wenn jemand mit Ahnung und Wissen dir Rat gibt und du es komplett ignorierst, das würde ich dann als Fehler bezeichnen. Weil da hätte man tatsächlich besser wissen können. Aber sonst, der Rest ist, selbst das ist manchmal einfach Menschsein.
Das zeigt, dass Fehler doch auch manchmal selbst gemacht sind.
Jody sagt aber auch,
Fehler werden passieren, das ist in Ordnung und man macht einfach weiter.
Und das finde ich richtig schön und vor allem auch voll motivierend.
Ja, und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Teilnehmer unseres Interviews, denn auch die anderen Gäste haben da spannende Erfahrungen gesammelt. Ein weiteres Beispiel, das super dazu passt, kam von Johann May aus Teil Projekt 11. Da ging es ebenfalls um, na klar, technische Hürden.
Das Thema kennt man ja schon. Ja, also bei Johann waren es nicht genau zwei direkte Chancen später, sondern teilweise auch eine Kettenreaktion aus vorherigen Momenten, die sich positiv auf zukünftige Chancen ausgewirkt haben. Ein Moment hing stark mit dem zusammen, was Johann schon letzte Folge erwähnt hat, nämlich dass Mobiltechnik nicht für alle leicht nutzbar sei. Deshalb sind sie wieder stärker auf ein Plug-and-Play-Prinzip zurückgegangen, was sich am Ende tatsächlich als die bessere Lösung erwiesen hat. Das hat den Nutzerinnen Mut gemacht, sich deutlich leichter an die Technik heranzuwagen, sobald klar war, dass man nur etwas anschließen, eine Auswahl treffen muss und dann sofort loslegen kann. Weder im Vorfeld noch im Nachhinein ist großer zusätzlicher Aufwand nötig. Deshalb ist viel positives Feedback eingegangen. Das hat letztlich dazu geführt, dass sie nun überzeugt sind, diesen Weg weiterzugehen. Mit dieser kleinen Änderung wurde am Ende überraschend viel bewirkt. Und der zweite Punkt oder auch ein resultierendes Ergebnis aus dem Plug-and-Play war, dass der Hybridraum wieder neue Aufmerksamkeit für das gesamte Thema hybride Lehre gebracht hat. Gerade nach der Pandemie sind laut Johann viele ziemlich schnell zurück in die reine Präsenz gewechselt und dann hieß es, kommt doch einfach wieder auf den Campus, wir brauchen niemanden mehr zuzuschalten.
Aufgrund der wiederkehrenden Präsenzlehre ist das Thema dann auch erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, vor allem weil man damals noch auf mobile Systeme gesetzt hat, die für viele zu dem Zeitpunkt ziemlich kompliziert waren. Johann hat auch von einigen gehört, dass sie sich sogar richtig gefreut haben, dass sie diese nicht mehr nutzen müssen und einfach nur Präsenz machen können.
Durch die Einführung des Hybridraumes hat sich das aber gewandelt. Weil er einfacher zu bedienen ist und die Vorteile ziemlich offensichtlich waren, hat es auch mehr Interesse gegeben. Es sind sogar vermehrte Anfragen reingekommen, gerade in Situationen, in denen jemand krank war oder kurzfristig ausfiel. Da ist hybrides Zuschalten einfach praktisch.
Johann fasst das Ganze abschließend nochmal gut zusammen.
Wird wahrscheinlich auch nicht aus der Welt zu bekommen sein. Also weil wir ja heutzutage mit der digitalen Welt einfach es so gewohnt sind, auch jemanden durch einen digitalen Raum zu sprechen oder mit derjenigen Person zu kommunizieren, dass es auch bei Präsenzveranstaltungen einfach irgendwie sich auch immer natürlicher anfühlt, einfach mal jemanden zugeschaltet zu haben. Und deswegen bekommen wir das Thema hybride Lehre nicht aus der Welt und haben aber durch diesen Raum eben noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und bekommen jetzt immer mehr ja, positives Feedback, dass Hybrid eben doch noch nicht ganz weg ist, sondern dass es wieder oder dass es ein sinnvoller Weg sein kann, unter anderem. Also neben reinen Online-Veranstaltungen, neben reinen Präsenzveranstaltungen ist dieser Mittelweg eben immer noch eine valide Option.
Ich glaube, das Wichtigste war, was wir daraus mitnehmen, ist erstmal, dass alles Plug-and-Play sein muss. Und die mobile Ausleittechnik allein hat sich einfach nicht wirklich bewährt. Also über die Wichtigkeit, Technik bereitzustellen, die unkompliziert genutzt werden kann, haben wir auch auf dem Tag der Lehre 2025 mit Ricardo Usbeck vom Creative Space for Transformative Technologies gesprochen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung.
Genau, und darauf aufbauend heißt es dann auch, dass wir überlegen müssen, wie wir das Ganze ein bisschen abstrahieren können. Also nicht nur die Technik, sondern den Zugang insgesamt so einfach wie möglich machen.
Richtig, das betrifft vor allem die digitalen Angebote und Innovationen. Ziel ist es, dass jeder möglichst unkompliziert und ohne große Hürden darauf zugreifen kann.
Also je komplizierter etwas ist, je mehr man sich einfuchsen muss, desto mehr ist es vielleicht für bestimmte Nerds vielleicht geeignet oder bestimmte VorreiterInnen, die gerne mit digitalen Innovationen ja, sozusagen experimentieren. Aber wenn wir eine breite Masse erreichen wollen oder wenn wir die Mehrheit der Lernenden beispielsweise erreichen wollen, dann ist es wichtig, auf möglichst einfach umzusetzende Konzepte zu setzen. Und das war auf jeden Fall eine Lehre, die wir jetzt auch in diesem Projekt gezogen haben und die wir vermutlich in den nächsten Projekten, wenn sie wieder so einen ähnlichen Bezug haben, dann noch von Beginn an sozusagen.
Marlene, hatte Moritz nicht auch von so einer ähnlichen Schwierigkeit berichtet, die sich im Nachhinein aber als echt positiv herausgestellt hat?
Ja, zum Thema hybriden Meeting-Tool. Er meinte, das kam so in der Phase direkt nach Corona, als klar wurde, wir müssen irgendwie neue Formate finden, um auch digital und hybrid im Team arbeiten zu können. Und dann haben sie versucht, so ein Tool anzuschaffen, um die Meetings flexibler zu gestalten und sind direkt erstmal an datenschutzrechtlichen Vorgaben gestoßen.
Ja, klassisch Hochschule, oder? Erstmal, nein, das geht so nicht.
Das kennt man ja.
Das hat Moritz auch in einer coolen Metapher formuliert.
Wie passt so ein Wirken von so einem Alien-Digitalprojekt eigentlich zu diesen langfristigen Strukturen, die an der Universität vorherrschen? Also wir haben hier so ein Raumschiff gebaut, was coole Ideen entwickelt. Wie kriegen wir die langfristig in die Fläche implementiert? Wie kriegen wir das hin, die verschiedenen Subeinheiten, die gerade für Technik zuständig sind, schon frühzeitig in den Prozess mit einzubeziehen und gemeinsam Ideen zu entwickeln?
Ja, das Bild vom Raumschiff passt sehr gut. Ein innovatives Projekt, das neue Ideen hervorbringt, muss andocken können, damit es nachhaltig wirkt. Entscheidend ist frühzeitig, die bestehenden Strukturen und technischen Einheiten einzubeziehen, sodass Innovation nicht isoliert bleibt, sondern gemeinsam weitergetragen wird.
Ja, aber das Coole war, sie haben sich davon ja auch nicht abhalten lassen. Statt einfach aufzugeben, sind sie in den Austausch mit dem Medieninformationszentrum gegangen, also dem MIZ, und haben zusammen ein Workaround entwickelt, der eben doch funktioniert hat. Und das beschreibt Moritz auch echt schön, dass genau da was entstanden ist, was richtig gut gelaufen ist, weil verschiedene Stellen gemeinsam an einer Lösung gearbeitet haben, statt sich gegenseitig zu, blockieren.
Voll gut. Genau das zeigt ja auch, wie viel Potenzial in solchen Kooperationen steckt. Wenn unterschiedliche Einheiten ihre Perspektiven einbringen, entstehen Lösungen, die allein gar nicht möglich gewesen wären oder nicht so aufgetaucht wären. Das stärkt halt nicht nur das Projekt, sondern auch das Miteinander an der Uni.
Und er hatte noch ein zweites Beispiel, das in dieselbe Richtung ging. Die große Befragung zu Beginn des Projekts. Die sollte eigentlich ganz klassisch in Präsenz stattfinden. Und dann kam, der Lockdown. Und was dann passiert ist, war richtig stark. Die Datenschutzabteilung hat das Problem ernst genommen, aber nicht nur, das ist rechtlich schwierig, sondern direkt auch, das sind die Wege, wie ihr es trotzdem umsetzen könnt. Und so haben sie es geschafft, die komplette Befragung innerhalb von 2 Wochen digital aufzusetzen und durchzuführen.
Also das sind so Momente, wo man merkt, es gab Hürden, aber durch offene Kommunikation, Kooperationsbereitschaft und ein bisschen Pragmatismus kann daraus echt etwas Gutes entstehen.
Also ich finde, man merkt auch, Fehlerkultur heißt nicht nur über Probleme zu reden, sondern auch gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Und das ist ja eigentlich auch die schönste Art von Fehlerkultur, oder? Wenn daraus echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe entsteht.
Und apropos Zusammenarbeit, auch Anna Sundermann hat uns ein Beispiel bzw. 2 Konzepte genannt, wo etwas richtig Gutes entstanden ist.
2 Dinge, die besonders gut liefen. Ich würde sagen, besonders gut lief, dass wir alle Seminare, die wir entwickeln wollten, auch entwickelt haben. Also es gibt 5 Konzepte, aus denen wir lernen konnten, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise umgesetzt worden sind. 2 davon sind von uns direkt umgesetzt worden. Das ist die internationale Spring School, die digital gelaufen ist, die wir 2-mal durchgeführt haben im gesamten Projekt Laufzeit, und das Seminar The Good Scientist, in dem es um gute wissenschaftliche Praxis geht. Und was jetzt gerade, nachdem wir es vorgestellt haben in kleinen Multiplier-Events auf einer deutschlandweiten Ebene von WissenschaftsmanagerInnen wirklich tolle Resonanz erfährt. Also ein großes Interesse an dem Material, was wir veröffentlichen werden, überhaupt auch an der Veröffentlichung des Materials. Die sind sehr interessiert daran, wie sind wir damit umgegangen, wie haben wir das mit dem Onboarding zum Beispiel hier an der Graduate School verknüpft für alle Promovierenden, wie läuft das als Pflichtkurs, wie haben wir die verschiedenen Ebenen, die sich mit guter wissenschaftlicher Praxis an der Leuphana auseinandersetzen, in digitalen Materialien eingebunden in das Seminar. Das sind alles Punkte, die sehr interessant sind und wo wir ganz viel Resonanz erfahren. Da würde ich sagen, das hat besonders gut funktioniert und das sind auch eben die zwei Konzepte, die jetzt verstetigt sind.
Ich glaube, im wissenschaftlichen Kontext von anderen akademischen Fachkräften aus diesem Gebiet eine sehr positive Resonanz zu erfahren, ist mit das Beste, was im Forschungskontext passieren kann.
Dem kann ich zustimmen. Einfach zu merken, dass was man herausgefunden oder erarbeitet hat, auch über den Kontext des eigenen Seminars heraus Relevanz hat. Das ist super.
Ja, gerade für mich, der sich auch gerne mal mit in einem Thema verrennt und sich dann am Ende fragt, ob das Ganze überhaupt zielführend war, war das ein sehr wichtiger Punkt. Externe Validation ist natürlich nett, aber zu merken, dass der eigene Gedanke oder das eigene Vorhaben auch so wie vorgestellt ankommt, ist klasse. Aber was bei Johann durchkam und was wir eigentlich bei allen gehört haben, ist, Innovation braucht nicht nur Ideen, sondern auch Mut.
Und das bringt uns zu einer Frage, die wir unseren Gästen auch gestellt haben. Wann habt ihr eigentlich bewusst ein Risiko in Kauf genommen?
Darauf hat Moritz wieder eine ziemlich reflektierte Antwort gegeben. Er meinte, was heißt überhaupt Risiko? Manchmal ist es ja schon ein Risiko, den Status quo in Frage zu stellen, gerade an der Uni.
Falls ihr euch noch an die vorherige Folge erinnert, in dem Fall von Moritz war das zum Beispiel der Versuch, den klassischen Praktikumsbericht durch ein dialogisch-reflexives Portfolio zu ersetzen. Das heißt, nicht einfach zu beschreiben, was man gemacht hat, sondern das Ganze auch kritisch begleiten und weiterzudenken. Aber lassen wir Moritz doch selbst die Frage beantworten.
Ich glaube, die Frage ist immer, was Risiko bedeutet. Ich würde sagen, dass Anke Kaber, als sie das Projekt initialisiert hat, schon das Risiko eingegangen ist, den Status quo der Lehre und des Praktikumsberichts hinterfragbar zu machen. Und da müssten wir jetzt wahrscheinlich die Lehrenden und die Studierenden befragen, ob sich da was verbessert hat. Aus meiner Perspektive kann ich relativ deutlich sagen, ich glaube, da hat sich's gelohnt, mal ein Risiko einzugehen und gleichzeitig ist es mit gewissen Rahmenbedingungen verbunden. Wenn ich jetzt daran denke, dass man mit 3 bis 4 Lehrenden gleichzeitig eine Form von Entwicklungsprozess, von Hochschulentwicklung, von Lehre in der Hochschule gestalten müsste, das konkrete Portfolio baut und so weiter und so fort, dann ist das ohne die Rahmenbedingungen von so einem Hochschulentwicklungsprojekt nicht möglich. Wer soll das machen? Wann soll das passieren? Wie soll Innovation in so einem trägen Apparat wie eine Universität als Mischform zwischen Innovationsraum und bürokratischem Verwaltungsmonster, wie soll das passieren? Wie soll das machbar gemacht werden? Das geht nur darüber, dass man in irgendeiner Form Projekte ermöglicht, Gelder ranschafft, Mitarbeitende beschäftigt, die in der Lage dazu sind, zwischen den verschiedenen Interessensgruppen Wege und Mittel zu finden, dass man das Ganze weiterentwickelt und dass es besser wird in irgendeiner Form.
Ich fand das Bild sehr stark, das er verwendet hat. Die Uni als Mischung aus Innovationsraum und bürokratischem Verwaltungsmonster zu beschreiben. Das trifft es irgendwie schon wirklich ziemlich gut.
Ja, total. Und es zeigt auch, dass mutige Schritte in der Lehre eben nicht nur eine pädagogische Entscheidung sind, sondern oft auch eine organisatorische, strategische und strukturelle. Und genau deshalb sind solche Projekte wie digital so wichtig. Sie schaffen Räume, in denen Menschen wirklich etwas ausprobieren können mit Rückendeckung.
Also, was nehmen wir aus dieser Folge mit?
Ich nehme aus dieser Folge mit, dass Fehler wichtig sind, um in Zukunft Sachen anders zu machen und wir Fehler nicht unbedingt als Fehler sehen sollten, sondern als Chancen, etwas zu verändern.
Das hast du echt richtig gut gesagt.
Muss ich auch sagen. Also ich fand hauptsächlich auch den Aspekt, der bei Jodie so ein bisschen zum Vorschein kam, sehr interessant. Einfach wie andere Leute mit dem Fehler einer Person umgehen. Ob es dann so um diese Schuldfrage im Endeffekt geht oder einfach nur um, wir wollen jetzt konstruktiv eine Lösung finden und eigentlich ist niemand jetzt wirklich, man kann schon fast sagen, sauer oder so auf jemanden, dass jemand einen Fehler gemacht hat, weil es gibt sicherlich auch Leute, die davor Angst haben. Das fand ich sehr schön zu hören.
Ja, das hast du auch gut gesagt. Also ich beziehe das immer so ein bisschen auf meine eigene Situation und überlege, wann mache ich irgendwie Fehler und gerade im Uni-Kontext. Also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, passiert das natürlich auch hier und da immer wieder. Aber ja, wie ihr schon gut zusammengefasst habt, also es ermöglichen Und da öffnen sich halt immer irgendwie Chancen, aus denen man lernt. Und ja, wie Jodie so gut gefasst hat, Fehler sind einfach wichtig. Die müssen passieren.
Ja, manchmal braucht es eben nur einen kleinen Impuls, damit aus einem schwierigen Moment etwas richtig Gutes entsteht.
Ja, ob es ein Workaround bei Technik ist, eine gute Teamdynamik oder ein mutiger Perspektivwechsel, es sind genau diese konstruktiven Erfahrungen, die am Ende weitertragen. Und wir haben heute auch gesehen, gute Entscheidungen entstehen oft nicht zufällig, sondern weil Menschen bewusst sagen, wir probieren das jetzt aus und nehmen einfach in Kauf, dass auch etwas schiefgehen könnte.
Ja, und genau das ist ja auch wirklich gelebte Fehlerkultur. Lernen, wagen, anpassen und daraus etwas Neues entwickeln.
Wenn ihr jetzt neugierig seid, wie es weitergeht, in der nächsten Folge, also Teil 3 unserer Trilogie, schauen wir gemeinsam mit unseren Gästen nach vorne.
Genau, ganz unter dem Motto, ein Blick in die Zukunft.
Also bleibt unbedingt dran und hört sonst nochmal Folge 1, falls ihr sie verpasst habt. Und alle 3 Folgen hängen nämlich zusammen und geben euch den vollen Überblick.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen.
Das war's von uns, Marlene, Kevin und ich, Marina, aus dem Projekt Digital.
Lust bekommen, mehr über das Projekt zu erfahren. Den bisherigen Fortschritt ebenso wie zukünftige Pläne findet ihr auf der Webseite des Projekts Digital, verlinkt in der Beschreibung.
Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.